Wie es in Waldhausen zugeht. Eine Erzählung von Johanna Spiri in 9 Kapiteln. Kapitel 1. Der Sängerkrieg. Inmitten der geräumigen Wohnstube stand der große, breitschultrige Amtmann von Waldhausen und las seiner Frau, die neben ihm stand, mit lauter Stimme einen Brief vor. Der Amtmann war ein rascher Mann, und was eben vorlag, musste bei ihm auf der Stelle ausgeführt werden. So war er vor wenig Minuten da stehen geblieben, wo ihm von dem Hausmädchen ein Brief überreicht worden war, hatte ihn schnell erbrochen und las nun den Inhalt seiner gespannt lauschenden Frau vor, die zu ihm getreten war. Auch noch andere Zuhörer waren da, die mit nicht geringerer Spannung den Worten folgten. Das waren die 4 Kinder des Amtmanns, die am großen viereckigen Tische saßen, jedes mit einem Blatt Papier vor sich und mit einem Bleistift in der Hand. Alle 4 machten große Augen, als wollten sie damit die Worte verschlingen, und mit zurückgehaltenem Atem folgten alle den Mitteilungen, für die sie sichtlich ganz besondere Anteilnahme haben mussten. Als der Vater zu Ende gelesen hatte, steckte er den Brief ein und sagte befriedigt: »So ist's recht. Nur keine langen Vorbereitungen. Noch heute kommt er, da kann er gleich Preisrichter sein. Ist er ein guter Lehrer, so bringt er dem Max bei, dass es außer ihm auch noch Menschen gibt, die etwas sind. Und der Elsa, da ist nicht viel zu sagen, aber den Lex, den lehrt er, dass man auch in eine Türe treten kann, ohne sie vorher mit dem Kopf oder dem Stiefel halb einzuschlagen. Und die Tilly, dass ein Mädchen in einem Kleid besser aussieht als in Fetzen. Liebe Frau, vor 8 Uhr kann ich nicht wieder da sein. Du musst ihn empfangen.« Damit war der Amtmann zur Tür hinaus. Nun brach ein ziemlich lauter Lärm in der Stube aus, wie es gewöhnlich war, wenn der Amtmann die Tür hinter sich schloss. Diesmal waren aber die Gemüter von der außerordentlichen Erwartung besonders aufgeregt, und die 4 Stimmen riefen alle durcheinander in verworrener Weise die Mutter an. »So kann ich weder reden, noch könnt ihr mich verstehen, Kinder«, sagte sanftmütig die Mutter. »Wollt ihr wissen, um was es sich handelt, so seid still und ruhig, dass ich es euch erklären kann.« Das half, denn die Neugierde war groß. Die Kinder hatten dem Brief so viel entnommen, dass es sich um die Ankunft eines Menschen handelte, der für sie von besonderer Wichtigkeit war. Jetzt setzte sich die Mutter zu den Kindern und erzählte ihnen, was dem Brief vorangegangen war. Ein alter Freund des Vaters, ein deutscher Beamter, hatte sich vor einiger Zeit schriftlich an den Vater mit der Anfrage gewandt, ob er ihm ein Haus nachweisen könnte, wo ein junger Theologe, ein naher Verwandter des Beamten, für einige Zeit Aufnahme und passende Beschäftigung finden könnte, da der Arzt ihm zur Stärkung seiner Nerven einen längeren Aufenthalt in frischer Landluft verordnet habe. Sofort hatte der Vater in Übereinstimmung mit der Mutter den Entschluss gefasst, die günstige Gelegenheit zu ergreifen und dem jungen Herrn vorzuschlagen, in sein Haus einzutreten und während seines Aufenthalts den Unterricht der 4 Kinder zu übernehmen. Dieser war bisher ziemlich mangelhaft, teils vom Lehrer des Dorfes, teils von den oft wechselnden Hilfsgeistlichen des hochbetagten Pfarrers von Waldhausen erteilt worden. Der Amtmann hatte alsbald den Vorschlag seinem Freunde mitgeteilt und von diesem die Zustimmung des jungen Mannes mit der Nachricht erhalten, dieser werde den Tag seiner Ankunft selbst anzeigen. Das war heute geschehen, und zwar wollte der Erwartete noch am heutigen Abend eintreffen, weshalb er sich sehr ernstlich entschuldigte, da es Sonntag war. Er kam jedoch nicht aus weiter Ferne hergereist, sondern war am Abend vorher in der Umgegend festgehalten worden, wo er einen Auftrag von Bekannten zu bestellen hatte. »Also heute Abend kommt der junge Mann«, bemerkte der 14-jährige Max mit einem Ton der Überlegenheit, als die Mutter ihre Erzählung beendigt hatte. »Lieber Max«, sagte die Mutter erschrocken, »für dich ist das kein junger Mann. Was fällt dir denn ein? Er kann überhaupt so jung nicht mehr sein, denn er unterschreibt sich Dr. Delmi. Jetzt ist er auf einmal ein Doktor und vorhin war er noch ein Theologe«, warf Lex ein. »Das ist doch einer, der fast Pfarrer ist.« Oh, du dummer Lex. Du glaubst wohl, ein Mensch könne nur dann Doktor sein, wenn er Pillen verschreibt und Geschwüre aufschneidet, rief der ältere Bruder aus. Aber Max, mahnte die Mutter, welche Art zu sprechen. Immer so von oben herab. Du weißt doch auch noch lange nicht alles. Sieh, Lex, Herr Delmi ist Doktor der Theologie und kein Arzt.
Ach, Mutter, wenn er nur nicht gerade heute käme, klagte Elsa. Gerade heute Abend. Ich habe meinen Vers noch nicht gemacht und bringe ihn auch gar nicht zustande. Ich schäme mich, ihn vorzulesen.
Ich gar nicht, warf Lex ein. Wenn dem Herrn Delmi mein Vers nicht gefällt, so kann er selbst einen machen.
Das kann er, bestätigte die jüngere Schwester Tilly, die meistens auf der jüngeren Brudersseite stand. Sowohl, wenn es galt, die zurückhaltende Elsa ein wenig herauszufordern, als auch gegen den etwas tyrannisch verfahrenen Max sich zu wehren. Mit ziemlichem Gepolter rannten die zwei Verbündeten jetzt davon, nachdem sie Papier und Bleistift befriedigt in den Schulsack gesteckt hatten, dass man sehen konnte, die Sache war für sie erledigt. Die Mutter hatte sich auch entfernt und nun stand auch Max von seiner Arbeit auf und drehte mit einiger Wichtigkeit seinen Stift in den silbernen Halter zurück. Sichtlich waren seine schönen Schreibmittel für ihn beim Arbeiten keine Nebensache.
»Soll ich dir etwa zu einem Schluss deiner Reime verhelfen?« fragte jetzt seine Schwester, die, den Bleistift in der Hand, vor dem unbeschriebenen Blatt saß und grübelte.
»Zu einem Schluss«, erwiderte sie kläglich, »ich habe ja noch keinen Anfang, noch nicht einmal eine Überschrift. Ich weiß nicht, worüber ich einen Vers machen soll.«
»Am besten über deine Erlebnisse, siehst du, das ist leicht«, versicherte Max. »Überschrift, Zustand eines unglücklichen Dichters.«
»Ach, Max, ich bin ja gar kein Dichter.«
»Nun ja, dann also Zustand einer zum Dichten Verurteilten.«
»Psst, Max«, sagte Elsa ängstlich. »Hörst du nicht Wagen rollen? Wenn es schon der fremde Herr wäre?«
Max lief ans Fenster. »Wahrhaftig, da ist er schon. Er steigt aus.
Der ist aber groß. Gewiss so groß wie der Vater, aber viel schmäler, sicher nur die Hälfte vom Vater.
Puff, da hat ihm Lex seinen Ball an den Kopf geworfen. Der trifft immer dahin, wohin er nicht soll. Mutter hat's gesehen. Sie ist sprachlos vor Schrecken. Ha, aber der ist höflich. Jetzt küsst er der Mutter die Hand.
So etwas ist noch nicht da gewesen. Der sieht wirklich aus wie ein Herr.
Er gefällt mir.
Ach, schweig doch, Max. Es wird mir ja immer mehr Angst, jammerte Elsa. Diesem Herrn sollen wir nun gleich unsere Verse vorlesen, wie ich mich schäme, dass ich keinen mehr zustande bringe. Jetzt nahten Stimmen und Tritte vom Hausflur her. Elsa packte Papier und Bleistift zusammen und schoss wie der Blitz ins Nebenzimmer. Max lief ihr nach. Auch ihn hatte eine Art Scheu vor dem wirklichen Herrn erfasst. Die Mutter trat mit Herrn Delmi ins Zimmer, wo sie ihn recht herzlich in ihrem Hause willkommen hieß. Dann folgten reichliche Entschuldigungen für den üblen Empfang, den ihm ihr Sohn Lex freilich ungewollt bereitet hatte. Dann sprach sie die ernstlich gemeinten Befürchtungen aus, die ländliche, noch sehr der Erziehung bedürftige Art ihrer Kinder möchte Herrn Delmi empfindlich berühren und ihm dadurch das Leben in ihrem Hause mehr eine Last als eine Erholung werden. Herr Delmi beruhigte sie in freundlicher Weise darüber, und bald darauf saßen die Frau des Amtmanns und Herr Delmi nebeneinander in eingehendem Gespräch und verstanden sich so gut, als wären sie langjährige Freunde. Jetzt hörte man mit raschen Schritten den Amtmann kommen. Er trat in das Zimmer ein, begrüßte mit Herzlichkeit den angekommenen Gast und schlug ihm gleich einen kurzen Gang durch den Garten vor, sichtlich in der Absicht, das Feld für die Zubereitung der Abendmahlzeit freizumachen. Als nach einiger Zeit die Herren wieder eintraten, war auch schon alles bereit und alle vier Kinder standen erwartungsvoll auf einem Haufen zusammen.
»Stellt euch einmal der Reihe nach auf«, sagte der Amtmann, »damit ich euch vorstelle.«
»So, nein, sagen Sie mir erst, Herr Doktor, wie wollen Sie von den Kindern genannt sein?«
»Mit meinem Namen, Delmi«, war die Antwort.
Gut, Kinder. Herr Delmi aus Schlesien will so freundlich sein, euch eine Zeit lang Unterricht zu erteilen, wenn ihr euch nämlich so betragt, dass er es mit euch aushält. Hier, Herr Delmi, mein Sohn Max, 14 Jahre alt. Meine Tochter Elsa, 12 Jahre. Alexander oder Lex, 11 Jahre. Mathilde oder Tilly, 10 Jahre. Jedes mit seiner eigenen Art oder Unart. Herr Delmi sagte jedem der Kinder ein freundliches Wort. Dann schlug der Amtmann vor, dass man sich zu Tische setze. Lex atmete auf, denn bis jetzt hatte er immer erwartet, Herr Delmi werde noch darauf anspielen, in welcher Weise er bereits seine Bekanntschaft eingeleitet hatte, was er nicht gern vor den Vater gebracht haben wollte. Da er sich nun in Sicherheit sah, griff er fröhlich zu. Nicht so seine Schwester Elsa. Sie saß neben der Mutter und schien gar keine Freude an dem gefüllten Teller zu haben, der vor ihr stand. Leise hatte sie die Mutter schon zweimal am Ärmel gezupft, aber diese war nicht darauf eingegangen, denn sie war sehr beschäftigt, teils mit der Bedienung, teils mit der Unterhaltung. Aber jetzt gab es eine Pause. Elsa, die in der Zwischenzeit mit Mühe und Not noch ein paar Zeilen zusammengereimt hatte, zupfte nochmals und sah die Mutter sehr bittend an, indem sie ein Blättchen Papier und einen Bleistift unter ihren Teller schob und leise flüsterte: »Ich weiß einfach keinen Schluss.« Die Mutter schaute das Papierchen an und schrieb schnell ein paar Worte darauf. Nachdem der Tisch abgedeckt war, wandte sich der Amtmann an seinen Gast. »Nun folgt der Sängerkrieg. Herr Delmi, der findet jeden ersten Sonntag im Monat statt. Am zweiten wird von jedem der Kinder ein Aufsatz geliefert, am dritten wird gesungen, Solo und Chor, und am vierten werden schriftliche Fragen gestellt und Antworten darauf gegeben. Das ist eine gute Übung in der Geistesgegenwart.« »Alles gute Übungen, Herr Amtmann«, gab der Gast zurück. »Nur merkwürdig, dass hier so ohne weiteres Reime geliefert werden. Das gelänge nicht überall.« »Der Mensch kann manches, wenn er nur will«, entgegnete der Amtmann. »Man hat viele Anlagen und kennt sie nicht, bevor man genötigt ist, sie anzuwenden. Man soll alles versuchen, so geht nichts verloren. Die Woche durch bin ich immer beschäftigt, nur den Sonntagabend habe ich frei, den bring ich in der Familie zu, da muss aber die Unterhaltung einen Gewinn bringen, denn Zeit verlieren ist auch ein Verlust. Nun vorwärts, Max, angefangen!« Die Mutter hatte mitten auf den Tisch ein Körbchen gestellt. In diesem lag ein prächtiger Apfel, in den ein weißes Messerchen gesteckt war. Das war der Preis für die besten Reime. Max räusperte sich vernehmlich als Vorbereitung und fing dann mit feierlicher Stimme zu lesen an. Abendempfindung. Die Sonne sinkt und der Abend siegt. Der Nachttau rauscht und der Glühwurm fliegt. Aus dem lauen Teich blickt der Frosch hervor und hebt in die Kühle sein grünes Ohr. Es legt sich der Stier und brüllt nach Raub, Heuschreckenrudel durchrauschen das Laub. Nun suchen die Menschen des Lagers Ruh und machen die Augen und die Türen zu. Das Gedicht hat einige Sonderbarkeiten, bemerkte der Vater. Es lässt aber Sprachgefühl und Sinn für Reim erkennen. Nun weiter. Nun begann Elsa leise und schüchtern. Eine Klage. Ich will gerne Röcke schneiden und viele Menschen kleiden. Und auch noch andere Dinge leiden. Von allen Sachen will ich am wenigsten gern Verse machen. Es ist richtig, Elsa weiß Besseres zu tun, als Reime zu machen. »Das kann man so sagen«, erklärte der Vater. »Jetzt weiter.« Lex erhob seine Stimme und las mit großer Deutlichkeit »Gesetz beim Eierlegen«. Vielversprechender Titel, bemerkte der Amtmann. Lex fuhr fort. »Legt ein Huhn ein Ei für euch, müsst ihr es nicht stören. Ist es fertig, wisst ihr es gleich, denn man kann es hören.« »Nun, Tilly, was bringst du uns noch?«, fragte der Vater. Die eifrige Tilly hielt sich schon bereit und las sofort. »Die vier Jahreszeiten. Im Frühling ist's schön, denn da schmilzt schon der Reif. Im Sommer ist's schöner,
wenn die Kirschen sind reif. Im Herbst ist's am schönsten, da gibt's Birnen so süß. Im Winter kann man rodeln, doch friert man an die Füß.
So, da wären wir am Ende, sagte der Amtmann. Nun handelt es sich darum, den Preis mit Gerechtigkeit zuzuteilen. Ein paar Sonderbarkeiten abgerechnet, wäre doch die Abendempfindung von Max gar nicht übel. Was sagen Sie dazu, Herr Delmi?
Max muss wohl sehr unter dem Eindruck von früheren Gelesenem stehen, entgegnete lächelnd Herr Delmi. Wenn wir die paar Sonderbarkeiten mit seiner Reimübung beseitigen und eine kleine Änderung vornehmen, muss ich befürchten, dass ein ziemlich bekanntes Gedicht von Freilichgrad herauskommt.
»Nun, Max, was sagst du dazu?« fragte der Vater.
»Es ist schon möglich, dass ich einmal so etwas gelesen habe. Wenn da etwas Ähnliches erscheint, ist mein gutes Gedächtnis daran schuld,« erklärte Max in ziemlich unbefangener Weise.
»Da könnte dein gutes Gedächtnis dir künftig vielleicht auch dazu verhelfen, dass du unterscheidest, was du von einem anderen nimmst und was du selbst machst,« sagte der Vater.
»Du kriegst diesmal den Preis nicht. Das ist sicher. Was meinen Sie, Herr Delmi, und was meint die Mutter, wenn wir heute unserem Landwirt, dem Lex, den Preis zuerkennen würden? Seine Reime sind doch wohl selbst gemacht.«
Die Befragten waren beide einverstanden, dass sein Vers eigene Leistung sei und dass er den Preis erhalten solle. Lex nahm sein Messer vom Vater mit Befriedigung in Empfang. Er machte gleich eine prüfende Bewegung an der Schneide, ob sie auch scharf und ein richtiges Werkzeug sei. Denn Lex war praktisch und sah sich alles auf die Zweckmäßigkeit an. Es musste aber gut stehen um den eroberten Preis, denn Lex steckte ihn sehr erfreut in seine Tasche. Als Herr Delmi sich in sein Zimmer zurückgezogen hatte und auch die Kinder verschwunden waren, blieben der Vater und die Mutter noch eine Weile allein in der Stube.
»Ich glaube, wir haben den rechten Mann im Haus«, sagte der Amtmann zu seiner Frau.
»Das glaube ich auch«, erwiderte diese.
»Der ist dem Max gewachsen«, fuhr er fort, »diesem hochmütigen Bürschchen, das jeden Tag seinen Kopf ein Stück höher trägt. Auch hat der Mann eine Art und Weise, die dem klobigen Lex zu einiger Verfeinerung verhelfen und die verwilderte Tilly etwas zähmen wird, das wirst du sehen.« Dabei sieht er eigentlich aus, als könnte er keiner Fliege etwas zuleide tun.
»Noch besser sieht er aus«, entgegnete die Mutter, »so als könnte er einer Fliege sogar etwas zulieb tun.«
»Nun, meinetwegen«, schloss der Mann, indem er sich anschickte, die Stube zu verlassen. »Ich sage nur so viel. Das ist mein Mann.«
»Und der meine auch«, setzte die Frau hinzu, indem sie ihm folgte.